Deutschlandfunk.
Ein großartiger Deal, der Frieden und Sicherheit in die gesamte Region bringen wird. So nennt US-Präsident Donald Trump das Abkommen, was die USA mit dem Iran verhandelt haben. Und so klingt das, wenn Israels Premier Benjamin Netanyahu drüber spricht.
Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir müssen weiterhin wachsam bleiben, weiterhin stark und entschlossen sein, uns so lange wie nötig zu verteidigen.
Was genau in der Vereinbarung steht, die am Freitag unterschrieben werden soll, ist bisher nicht öffentlich. Klar scheint aber, einer wurde übergangen. Benjamin Netanyahu. Kann das zum Problem für ihn und den Deal werden?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und das hier ist euer täglicher News-Podcast. Jeden Tag nehmen wir uns eine Nachricht vor und packen sie aus. Wir wollen wissen, was heißt sie für Einzelne ganz konkret. Und dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Dienstag, der 16. Juni und wir produzieren unsere Folge um 16 Uhr. Israels Premier muss sich Fragen gefallen lassen. Was er falsch gemacht hat, will gestern ein Journalist von ihm wissen. Netanyahu steht unter Druck, muss sich rechtfertigen. Denn nachdem die USA, der Iran und Pakistan am Sonntag eine Einigung auf ein Rahmenabkommen verkünden, schweigt er erstmal. Dann gestern ein erstes Statement. Netanyahu will klarmachen, wo er steht.
Ob mit oder ohne Abkommen, der Iran wird keine Atomwaffen besitzen. Nicht heute, nicht morgen. Solange ich Premierminister bin, wird das nicht passieren.
Ob er zu Trump auch Nein sagen kann, wird er gefragt.
In vielen Punkten sind wir uns einig. Es gibt auch Fälle, in denen wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich bin für die Sicherheitsinteressen Israels verantwortlich. Dazu stehe ich.
Es soll laut geworden sein zwischen Trump und Netanyahu, so berichtet es die New York Times. Trump habe das einem Reporter erzählt. Er habe Netanyahu fucking crazy genannt, gibt Trump vorletzte Woche zu. Alles sieht danach aus, als wurde Israel beim Deal bisher übergangen. Wie stabil kann damit ein Frieden für die Region sein? Zoomen wir auf das, was wir über den Inhalt der Vereinbarung wissen. Mit ihr.
Ich bin Bente Scheller und ich leite bei der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung das Referat Nahost und Nordafrika.
Bente, was wissen wir Stand heute?
Nach wie vor wissen wir eigentlich gar nicht, was genau darin steht. Wir hören immer wieder Dinge. Heute hat zum Beispiel Vance verlauten lassen aus US-Sicht. Es handle sich um ein Dokument, das sind lediglich 1,5 Seiten und das sei eher ein grober Rahmen. Von Iran haben wir viel konkretere Dinge gehört, die da drin stehen sollen. Das sollte man aber mit etwas Vorsicht genießen, weil alle Punkte, die die Iraner veröffentlicht haben, so klingen, als sei das eine Wunschliste der Iraner und nicht das, was wirklich vereinbart wurde.
Kannst du die trotzdem uns nochmal nennen, die Punkte, die da drin stehen, für alle, die diese in Anführungszeichen Wunschliste noch nicht gesehen haben?
Also ich denke, dass beide Seiten gesagt haben, die Straße von Hormuz solle wieder durch Schiffe befahrbar sein, aber sie sagen unterschiedliche Dinge, während Trump sagt, es würden hier keine Gelder an den Iran gezahlt werden müssen, wenn Schiffe hier durchfahren wollen, sagt der Iran, das sei noch gar nicht so abgesprochen. Die Straße von Hormuz werde nie wieder so sein wie zuvor und sie würden sie auch danach kontrollieren. Dann sagt der Iran, dass sehr große Summen freigesetzt werden sollen an Geldern, iranische Gelder, die eingefroren sind, dass Sanktionen der USA aufgehoben werden sollen. Also das klingt alles, als hätten nur Iraner ihre Ziele erreicht, aber Trump nur unzureichend. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die USA sich auf ein so einseitiges Abkommen einlassen würden.
Jetzt sagen einige, das Abkommen ist eigentlich auch nicht mehr als eine Waffenruhe. Wie würdest du das sehen?
Eine Waffenruhe hatten wir ja im Prinzip schon vorher und auch da haben wir gesehen, dass sie ständig gebrochen wurde, dass weiter bombardiert wurde, dass es gegenseitige Angriffe gab. Also deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, wie eng wir diesen Terminus Waffenruhe auslegen müssen. Ich glaube, dass ja wirklich sehr wichtig für alle und vor allen Dingen auch für US-Präsident Trump ist, dass wieder Öl durch die Straße von Hormuz transportiert wird. Denn das ist es ja im Wesentlichen, was die Preise überall nach oben treibt. Und das ist es, was Trump innenpolitisch Probleme bereitet. Deswegen denke ich, das soll wirklich geschehen. Wenn man den Iranern Glauben schenken darf, dann müssen aber die USA sozusagen erstmal in Vorleistung treten und schon mal Gelder freisetzen. Da habe ich gehört, die Vereinigten Arabischen Emirate hätten jetzt schon Gelder freigesetzt, und zwar mehrere Milliarden. Wir hören hier aber immer nur Dinge. wie substanziell das ist, wissen wir nicht.
Hm. Was fehlt denn alles, um aus deiner Sicht dann irgendwann von einem Abkommen sprechen zu können, das wirklich zu einem stabilen Frieden führt?
Die Preissteigerungen, die wir gesehen haben, die rühren ja nicht nur aus dieser vollständigen Sperrung zeitweise der Straße von Hormuz, sondern vor allen Dingen auch aus der Unsicherheit. Wenn Reedereien gar nicht wissen, ob ihre Schiffe da unbeschadet durchkommen, dann steigen die Versicherungskosten. Also deswegen würde ich sagen, es bräuchte wirklich einen Rahmen, in dem sehr klar definiert ist, dass keine gegenseitigen Angriffe mehr stattfinden, die genau das beeinträchtigen. Und ich glaube, dass wenn wir uns nochmal anschauen, wer noch hier involviert ist, da ist ja auch noch Israel. Israel hat starke Sicherheitsinteressen mit diesem Krieg, den Israel und die USA gemeinsam begonnen haben, verbunden. Israel fordert eine Zerstörung des Nuklearprogramms. Das steht aber so noch überhaupt nicht fest, was damit geschehen soll. Auch darüber hören wir unterschiedliche Aussagen, ebenso wie das Raketenprogramm und Raketenarsenal des Irans. Also damit Israel seine Sicherheitsinteressen gewährleistet sieht, werden diese beiden Punkte noch sehr wichtig, die aber recht schattig in diesem Abkommen zu bleiben scheinen.
Sind Israels Interessen und auch die von Benjamin Netanyahu selbst, also die große Unbekannte, die das Abkommen noch vor Freitag zum Kippen bringen könnte? Sie kann einschätzen, unter wie viel Druck Israels Premier auch gerade im eigenen Land steht.
Mein Name ist Bettina Meyer und ich bin Korrespondentin in Tel Aviv, bin jetzt hier schon seit 2022 und es ist im Grunde eine Achterbahnfahrt.
Bettina, einmal auf Anfang. Mit welchen Zielen hat Netanyahu denn den Krieg gegen den Iran am Anfang gerechtfertigt?
Da muss man ja unterscheiden, von welchem Krieg man spricht. Netanyahu führt mittlerweile ja schon seit fast 3 Jahren Krieg, das heißt, wir hatten den Gaza-Krieg, jetzt haben wir den Iran-Krieg gehabt, der sich auch immer wieder hinzieht, da eskaliert es immer wieder. Ja, und es gibt aktuell ja auch noch den Stellvertreterkrieg im Libanon mit der Iran-gestützten Hisbollah. Im Grunde hatte sich Netanyahu vorgenommen, diesen Krieg an allen Fronten, so sagt er es immer, zu befrieden. Aber gleichzeitig wird es immer mehr. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, es hilft ihm auch, das Ganze am Köcheln zu halten, denn aktuell, das wissen viele vielleicht nicht, muss er sich auch vor Gericht verantworten. Er hat einen Korruptionsprozess am Hals schon seit mehreren Jahren. Der zieht sich hin und er muss hier immer wieder vor Gericht erscheinen, übrigens auch heute. Und desto länger dieser Krieg dauert, desto mehr Ausreden hat er im Grunde auch, den Prozess zu verlängern. Er geht dann immer wieder aus dem Gerichtssaal, bekommt Zettel reingereicht. Aufgrund der nationalen Sicherheit muss er dann leider den Gerichtssaal verlassen. Und das nützt ihm dann quasi auch, um eben nicht verurteilt zu werden. Deshalb zieht sich das Ganze hin. Das nützt ihm innenpolitisch. Und außerdem kann er sich hier im Wahlkampf, der ja ansteht, präsentieren als der, der das Land beschützt.
Wie ist denn gerade sein Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump?
Es ist so ein bisschen wie eine Freundschaft, die man auch schnell wieder in eine Feindschaft umschlagen kann. Aber am Schluss braucht Israel die USA vor allen Dingen auch wegen der Waffen, wegen der Verteidigung. Es sind ja immer noch jetzt hier amerikanische Militärflugzeuge stationiert, es sind Militärschiffe hier unterwegs. Und sollte es wieder zu einer Eskalation kommen, sind auch immer die USA beteiligt bei dem Abfang der Raketen und ohne würde das nicht funktionieren. Im Übrigen, viele kennen ja den Iron Dome, also dieses Schutzschild, das Israel hat, um Raketen abzufangen. Und viele dieser Raketen, diese Abfangraketen, die kommen aus den USA, die müssen dort geliefert werden. Also ohne die USA wäre Israel in diesem Krieg doch schutzlos gewesen und deshalb muss eigentlich diese Freundschaft irgendwie immer wieder gekittet werden, auch wenn jetzt gerade das Verhältnis abgekühlt ist.
Du hast eben die Innenpolitik angesprochen. Was schwächt Netanyahu denn da gerade?
Ja, also diese ganze Deal mal wieder, eine Ankündigung eines Deals von Donald Trump, das ist ja nicht das erste Mal, dass er von einem Deal spricht, ist jetzt über den Kopf hinweg von Israel passiert. Das heißt, Donald Trump sagt einfach, jetzt soll Waffenruhe herrschen und die aktuellen Verhandlungen zwischen den eigentlichen Kriegsparteien, die da gar nicht beteiligt sind, ja, die werden ad absurdum geführt. Das zeigt auch gleichzeitig, ja, es wirft eine Frage auf, denn hier räumt Amerika dem Iran ein, er hätte sehr viel Macht im Libanon und gleichzeitig die Möglichkeit, die Hisbollah zurückzurufen. Wenn man das verknüpft, das sagen mir hier viele Militärexperten, das ist das ein unglaublicher Fehler und eine Niederlage auch für Israel, weil man im Grunde dann keinen Verhandlungsspielraum hat mehr gegenüber der Hisbollah, die Israel aktuell bedroht.
Wird das auch als Niederlage Netanyahus wahrgenommen in Israel?
Absolut, denn er ist ja der Premier und er ist derjenige, der sich hier jede Woche auch hinstellt und sagt, das sind die Ziele, wir müssen die Hisbollah zurückdrängen. Deshalb sind wir ja in den Südlibanon einmarschiert mit den Truppen, um diese Terroristen zurückzudrängen. Aktuell bis zum Litani-Fluss ein größeres Gebiet, was da gehalten werden muss. Es sterben fast jede Woche dort auch Soldaten, natürlich auch Zivilisten auf der anderen Seite und auch sicher Hisbollah-Terroristen. Also es ist einfach ein Krieg, wo viel Blut vergossen wird und das muss er rechtfertigen. Er muss auch Erfolge zeigen, vor allem jetzt vor den Wahlen muss er zeigen, dass diese Strategie aufgeht, dass man ein Gebiet besetzt, das auch gehalten werden muss, was dann zum Schauplatz von Angriffen wird, wo auch Soldaten, also auch eigene Bürger des Landes sterben. Und das muss er hier im Volk verkaufen. Und das ist sehr, sehr schwierig, wenn es plötzlich so aussieht, als ob das mit einem Federstrich, mit einer Unterschrift von Donald Trump, der sich hier alleine mit dem Iran unterhält, das zunichte macht.
Im Oktober geht es ja um Netanjahus Wiederwahl. Wie sehr setzt ihn das denn unter Druck?
Also zumindest tut er so, als ob er sich diesen Druck jetzt nicht anmerken lässt. Aber natürlich steht er hier stark unter Druck. Die Umfragewerte waren immer wieder sehr wackelig in letzter Zeit. Er versucht es mit der Strategie zu sagen, dass er das Land beschützen kann. Dass er der Einzige ist, der das kann, hat er gestern auch dann nach einem Tag Ruhe, nachdem Trump den Deal angekündigt hat, hat er dann eine Rede gehalten, wo er dann also einiges gesagt hat, hat aber interessanterweise den Deal gar nicht angesprochen, sondern hat das so als Wahlkampfrede tatsächlich gehalten. So kann man das interpretieren. Aber er hat eine rote Linie aufgezeigt und das ist auch ein Hinweis darauf, dass das ein Knackpunkt werden könnte bei diesen Verhandlungen, bei diesem Deal. Er hat nämlich gesagt,
wir haben um den Staat Israel herum umfassende Sicherheitszonen eingerichtet. Das haben wir im Gazastreifen getan, im Libanon und in Syrien, wo wir übrigens alle Waffen von Assads Armee zerstört haben, die ein zentrales Glied in der Achse des Bösen war. Und ich möchte klarstellen, wir werden in diesen Sicherheitszonen so lange bleiben, wie es nötig ist, um unser Land zu schützen.
Und er will es jetzt sehr deutlich sagen, dass er auf jeden Fall vorhat, in diesen Sicherheitszonen zu bleiben, dass er also hier auch nicht vor Donald Trump klein beigibt. Er will diese besetzten Gebiete halten, er will keinen Truppenrückzug. Das dürfte auch einer der wichtigsten Botschaften im Wahlkampf sein an die eigene Bevölkerung, dass er hier für Sicherheit sorgen will.
Die Frage ist aber, was von dem, was Netanjahu erreichen will, landet überhaupt in dem Papier, das am Freitag unterschrieben werden soll? Nochmal zur Politikwissenschaftlerin Bente Schiller. Bente, gehst du denn davon aus, dass wir im Laufe der Woche erfahren werden, was auf diesen anderthalb Seiten Vereinbarung steht, von denen US-Vizepräsident Vance gesprochen hat?
Ich hoffe, dass wir am Freitag dann tatsächlich den Text auch sehen werden, um den es hier eigentlich geht. Und dann erst können wir ermessen, was die nächsten Schritte sein sollen, wenn es sie dann überhaupt gibt. Wir haben ja in den letzten Jahren einige Abkommen gesehen, bei denen viele Erwartungen waren, dass sie jetzt eine grundlegende Veränderung bringen, bei Gaza zum Beispiel. Mhm. Aber wenn wir uns das angucken, bei der Waffenruhe in Gaza, da ist ja auch eigentlich nur der erste Schritt so erfolgt, wie er vorgesehen war. Alles Weitere, was doch in dem Abkommen stand, ist es nicht umgesetzt worden und darüber spricht auch schon gar keiner mehr. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt bei diesem Rahmenabkommen, das Iran und USA unterzeichnen, ähnlich sein wird.
Ja, Stichwort Libanon. Denkst du, der Krieg, den Israel gegen die Hisbollah führt, wird so ein Abkommen noch zum Kippen bringen?
Das könnte sein. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon gesehen, sobald es eben sehr, sehr handfest wurde, dass Iran und die USA ein Abkommen haben könnten, hat Israel seine Angriffe im Libanon verstärkt, weil es eben befürchtete, nach einer Vereinbarung würden vielleicht ihnen die Hände gebunden sein und so wollten sie schon einmal Fakten schaffen. Ich denke aber, für Netanjahu hängt sehr viel eigentlich von seiner Kriegsführung ab. Die ist eigentlich sehr wichtig für ihn. Er befindet sich in einem Wahljahr. Und da muss er irgendwie ja punkten. Er hat versprochen, die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger Israels herzustellen. Und das versucht er über diese Kriege. Noch zeichnet sich aber nichts ab, was er tatsächlich als innenpolitischen Erfolg verkaufen kann. Mhm. Und deswegen denke ich, es wird im Libanon weitergehen.
Kann so ein Abkommen für einen Frieden nur mit oder würdest du sagen sogar nur ohne Benjamin Netanjahu gelingen?
Ich würde sagen, es kann eigentlich nur gelingen, wenn Benjamin Netanjahu im Boot ist oder wenn die USA sich ihm gegenüber durchsetzen. Da haben wir in den vergangenen Monaten allerdings ja auch immer wieder gesehen, die USA und Israel verfolgen nicht immer die gleichen Interessen und wir haben ein Verhältnis, das dementsprechend auch ein wenig zerrüttet ist. Sie sind weiterhin Verbündete. Israel wird weiterhin von den USA unterstützt, aber das ist nicht so eindeutig, wie es in den Jahrzehnten davor eigentlich unter jedem anderen US-Präsidenten war.
Trump bringt heute Syrien mit ins Spiel. Das Land soll im Libanon den Job zu Ende bringen. Ist das eigentlich mehr als so eine typische Trump-Aussage, hinter der kaum realistische Politik steht?
Zumindest ist es eine sehr undurchdachte Aussage. Das ist auch bereits das dritte Mal, dass Trump dazu auffordert. Das ist besonders heikel und würde im Prinzip das ganze Konfliktszenario noch einmal befeuern. Erstens ist Syrien nicht in der Lage dazu. Die israelischen Angriffe auf Syrien nach dem Sturz Assads haben im Prinzip das gesamte militärische Potenzial Syriens zerstört, weswegen es überhaupt nicht in der Lage wäre, einzugreifen. Das ist aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass es politisch einfach im Prinzip ein Selbstmord des syrischen neuen Präsidenten wäre, sich hier zu engagieren. Das würde Erinnerungen wecken im Libanon daran, wie Syrien schon einmal Besatzungsmacht im Libanon war. Und hier von Syrien zu erwarten, dass es gegen die Hisbollah vorgeht, wäre dementsprechend etwas, was wirklich neue Verwerfungen und neue Gewalt hervorbringen würde.
Wie siehst du denn die Rolle der umliegenden Staaten? Also wer könnte da im Hintergrund so mitmischen, dass das vielleicht einen Ausgang hat, der für alle sinnvoll ist?
Ich fürchte, dass hier vieles wirklich direkt von Israel abhängt und dass wir eben außenpolitische und innenpolitische Dinge in die Waagschale werfen müssen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, die Türkei, Pakistan, Katar, alle haben versucht, sich hier irgendwie einzubringen. Aber nichtsdestotrotz hat es ja das Konfliktgeschehen gar nicht so maßgeblich positiv beeinflussen können, weil eben die Interessen, die die israelische Regierung proklamiert, so nicht durchgesetzt werden können und die gesamte Sicherheitslage in der Region darunter leidet.
Was muss denn passieren? Was sagst du, damit es ein Abkommen gibt, was hält und es eine langfristige Waffenruhe auch gibt?
Ganz wichtig ist, dass die USA hier wirklich dahinter stehen, hinter dem, was sie unterzeichnen, und dass erstmal eine gewisse Verlässlichkeit einkehrt. Das ist schwierig mit Präsident Trump, der ja immer sehr wankelmütig ist, aber das wäre im Prinzip die Grundvoraussetzung, dass alle Seiten hier erstmal das Vertrauen haben, sie wissen zumindest, woran sie sind. Dann haben wir viele Störfaktoren, die eine Rolle spielen können. Einerseits israelische Interessen haben wir schon benannt, andererseits aber natürlich auch die Interessen Irans und der Hisbollah. Auch sie könnten ein Abkommen am Ende hintertreiben wollen, wenn doch nicht alle iranischen Interessen gewährleistet sind. Deswegen sehe ich auch hier noch ein Risiko. Wenn alle sich im Prinzip gesehen fühlen und ihre Interessen zumindest bis zu einem gewissen Teil gewährleistet sehen, denke ich, können wir vorankommen. Aber das würde auch bedeuten, dass die Diplomatie wieder eine schwerwiegendere Rolle spielt. In den letzten Jahren eigentlich, seit dem 7. Oktober, seit dem Massaker der Hamas in Israel, haben wir gesehen, dass insbesondere die jetzige israelische Regierung versucht, alle Ziele nur militärisch durchzusetzen. Und so kommt man zu einer Situation wie heute, in der militärisch eigentlich alles erreicht ist. Nur Verträge und Abkommen fehlen, um im Prinzip politische Sicherheit zu gewährleisten.
Bei allem, was wir bisher wissen zu diesem Abkommen, was bedeutet das denn eigentlich für die iranische Bevölkerung?
Das ist eigentlich das Bedrückendste. Zu Beginn dieses Krieges ging es ja immer auch wieder darum, kann das iranische Regime so gestürzt werden? Denn es ist ein außerordentlich brutales Regime, das gerade im Januar mutmaßlich Zehntausende iranischer Bürgerinnen und Bürger getötet hat. Und da verband sich für viele Iranerinnen und Iraner die Hoffnung, durch diesen Krieg gibt es auch einen Regimewechsel. Das scheint jetzt absolut vom Tisch zu sein. Davon war jetzt in keiner der Äußerungen der Konfliktparteien mehr die Rede.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge? Melissa Güleyen, Thomas Otto und Uwe Bräunig. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.